Wenn du schaust über die Weltkriege und die letzten 60 Jahre, gab es in der Reisebranche eigentlich nur eine Richtung, das ist aufwärts. Und ich glaube, dass Reisen und Erlebnisse, also das, was wir verkaufen, so ein fundamentales menschliches Bedürfnis ist, dass das auch eine Pandemie überdauern wird.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Mein erster Gast heute, den Sie eben schon kurz gehört haben, ist Johannes Reck. Er hat mit dem Urlaubsaktivitätenportal Get Your Guide eins der wertvollsten Startups in Deutschland aufgebaut. Mit ihm spreche ich heute über die Krise der Reisebranche, über Managementfehler, seinen Clinch mit Google und in welchen Regionen das Reisegeschäft mittlerweile wieder läuft. Und natürlich frage ich ihn am Ende auch noch, wann sein Unternehmen eigentlich an die Börse geht. Im Anschluss daran schauen wir uns an, wie sich die Pandemie in Deutschland auf das Gründungsverhalten ausgewirkt hat. Meine Kollegin Larissa Holzki hat exklusive Zahlen dazu, und zwar einen Vorab-Einblick in den sogenannten Startup-Detektor. Das ist ein Report mit ganz viel interessanten Zahlen darüber, wie es der deutschen Gründerszene wirklich geht und in welchen Bereichen sie Geld verdienen wollen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Aber nun zu Johannes Reck, dem Gründer von Get Your Guide und der größten Krise seines Lebens. Vor einem Jahr drückte er es hier im Podcast so aus.
Man muss ganz klar sagen, wir sind in der größten Krise für den Tourismus und vielleicht sogar für unsere gesamte Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg.
Heute wollen wir von Johannes Reck wissen, wie das Jahr dieser großen Krise gelaufen ist, wie nah das Unternehmen in dieser Zeit dem Abgrund gekommen ist und wie das Unternehmen die Zukunft der Reisebranche sieht. Hallo Johannes.
Hallo lieber Sebastian.
Du hast ja Biochemie studiert und um auch Hirnforschung zu betreiben, erinnerst du dich noch aus dem Studium, was in Gehirnen von Menschen passiert, die um ihre Existenz fürchten?
Ja, kann ich mich gut dran erinnern. Da gibt es auf jeden Fall einen starken hormonellen Ausschuss an der Synapse und sicherlich auch einen Overtriggering vom neurologischen System. Das ist sicherlich auch in der Form im März 2020 bei mir eingetreten, mit vielen schlaflosen Nächten und ich würde sagen auch vielen unruhigen Minuten.
Ihr vermittelt ja Reiseaktivitäten und zwar international. Beschreib mal, was das für euer Unternehmen bedeutet hat, weil ein Lockdown, ein internationaler Lockdown, wie wir ihn ja fast hatten, heißt ja eigentlich von heute auf morgen null Umsatz.
Genau. Man muss dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt, als ich von den Fällen in Italien gehört habe, mir das in der Konsequenz, in der globalen Konsequenz noch nicht sofort so klar war. Ich hatte noch darauf gehofft, dass man, wie man das bei den Epidemiologen sagt, Stamping Out betreiben kann. Das heißt, die Infektion lokal begrenzen und dann auch bekämpfen kann. Das war dann natürlich innerhalb von, ich sage jetzt mal, 14 bis 21 Tagen klar, dass das nicht passieren würde. Und unser Umsatz ist dann wirklich von hunderten Millionen Euro, die eigentlich in diesem Jahr geplant gewesen wären und die auch sehr erreichbar schienen. Im Februar, es war ja 2020 ein sehr, sehr gutes Reisejahr, so wie es angelaufen ist. In der gesamten Branche ist es komplett erodiert und der Umsatz ist uns in den Händen zerbröckelt. Und im zweiten Quartal haben wir ein komplettes Quartal mit null Umsatz gemacht, global. Das war schon wirklich bedrückend.
Wie hält man in so einer Situation die Stimmung und wie entlässt man 20% der Mitarbeiter, ohne dass ja dann auch noch die letzten Leistungsträger das Weite suchen?
Ja, das war bei uns ein Prozess. Also wir haben zunächst einmal die Lage ein paar Wochen abgewartet und haben geschaut, was sind die verschiedenen Szenarien, wie das ausgehen kann. Und diese Szenarien waren am Anfang sehr, sehr breit. Also es ging von null Umsatz für die nächsten 3 Jahre, weil wir in eine globale Reisekrise kommen, die nicht gelöst werden kann, keine Vakzine und so weiter. Bis hin zu, es gibt keine zweite Welle und ab Oktober ist das Reiseaufkommen wieder in der Normalität. Wir sind, das wissen wir heute, nicht ganz im pessimistischen Szenario gelandet, allerdings definitiv auch nicht im optimistischen Szenario. Wir haben die erste Welle einmal damit überbrückt, dass wir Kurzarbeitergeld beantragt haben, dass wir unseren Mitarbeitern angeboten haben, ihr Gehalt gegen Aktien einzutauschen, was viele sehr, sehr enthusiastisch gemacht haben. Wir haben unsere Fixkosten radikal runtergefahren. Wir haben mit Konzernen wie beispielsweise auch Google, wie das ja auch im Handelsblatt berichtet worden ist, verhandelt und haben eben erstmal geschaut, dass wir von unserer Kostenbasis so stark wie möglich runterkommen, während wir auf null Umsatz fahren.
Mhm. Gab es einen Moment, wo du dachtest, es würde nicht weitergehen? Es würde nicht funktionieren?
Inwiefern meinst du, Sebastian?
Dass das Geld nicht reichen würde, dass das Geschäftsmodell nicht funktionieren würde. Einfach so ein Moment, wo man denkt, ja, vielleicht sind wir einfach im falschen Modell.
Nein, das ist bei mir tatsächlich niemals der Fall gewesen. Also ich hatte immer das klare Vertrauen in das Geschäftsmodell und auch in die Reisebranche, weil wenn du schaust über die Weltkriege und die letzten 60 Jahre, gab es in der Reisebranche eigentlich nur eine Richtung, das ist aufwärts. Und ich glaube, dass Reisen und Erlebnisse, also das, was wir verkaufen, so ein fundamentales menschliches Bedürfnis ist, dass das auch eine Pandemie überdauern wird. Das sehen wir jetzt auch, darüber können wir dann später noch sprechen. Ich denke aber, in diesem Moment war es einfach unklar, was der Zeitrahmen sein wird. Und wir waren am Anfang so optimistisch, dass wir geglaubt haben, wir könnten eben nur mit harten Einschnitten das überleben. Das haben wir auch im Jahr 2020 wirklich gut geschafft. Und damit muss man auch sagen, in der Retrospektive haben wir viele, viele Arbeitsplätze gehalten. Also ein ganz, ganz großes Kompliment an alle Mitarbeiter von Get Your Guide, die auch enorme Einbußen im Gehalt bereitwillig mitgetragen haben.
Was heißt das? Also was heißt enorme Einbußen?
Sie haben also entweder durch die Kurzarbeit natürlich Abstriche im Gehalt gemacht oder auch dadurch, dass sie ihr Gehalt eingetauscht haben gegen Aktienoptionen, die wir ihnen sehr stark vergünstigt angeboten haben. Also wir haben einen Deal gemacht mit Mitarbeitern, die daran interessiert waren, nicht verpflichtend, sondern freiwillig, und haben ihnen gesagt, also wenn du jetzt in dieser akuten Notsituation Teile deines Gehalts eintauschst gegen Aktienoptionen, dann kannst du eben an dieser Krise, wenn wir da rauskommen, auch überdimensional eben profitieren. Und das haben vor allem unsere gesamte Entwicklungsabteilung, also 100% unserer ganzen Engineers und Produktmanager haben das alle gemacht. Und dadurch haben wir natürlich eine enorme Kostenersparnis gehabt. Mhm. Noch deutlich mehr, als wir das jetzt durch andere Instrumente wie Kurzarbeit in der Kürze der Zeit darstellen konnten. Und gleichzeitig, und das war eben das Wunderbare daran, haben wir natürlich über diese Aktienoptionen gleichzeitig auch eine riesige Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen erfahren, weil die sich dann natürlich auch als Unternehmer gesehen haben in diesem Moment und gemeinsam mit uns diese Krise bewältigen. Mhm. Insgesamt gehört ca. 15% von Get Your Guide den Mitarbeitern. Mhm.
Was war der größte Fehler, den du in dieser Zeit in der Krise gemacht hast?
Ich glaube, wir haben tatsächlich keine großen strategischen Fehler gemacht. Ich denke, dass wir in die Krise gegangen sind und erstmal probiert haben, keine Leute zu entlassen und diese Aktienoptionsprogramme auszugeben und so viele Arbeitsplätze wie nur möglich zu erhalten, war der richtige Weg. Wir haben dann aber trotzdem, und das könnte man jetzt natürlich im Rückblick auch als Fehler klassifizieren, dann in der zweiten Welle, oder als die zweite Welle gekommen ist, keinen anderen Weg mehr gesehen, als auch Entlassungen vorzunehmen. Das ist vor allem auf Ebene des internationalen Vertriebs gewesen, wo die Leute einfach nichts zu tun hatten und wo wir auch keine Kurzarbeitmodelle hatten. Und da mussten wir dann insgesamt circa 15% der Arbeitnehmer streichen. Du hast am Anfang die Zahl gesagt, 20%, das stimmt, wir haben auch 5% ungefähr der Leute verloren über die Zeit, die gegangen sind, die wir nicht nachbesetzt haben. Also insgesamt haben wir in einem Jahr ungefähr 20% Personalkosteneinsparung gehabt. Das war sehr, sehr schmerzhaft.
Und im Nachhinein hätte es nicht sein müssen oder warum war es ein Fehler?
Ich glaube, es war insofern ein Fehler, dass wir das unterschätzt haben, wie lange man Mitarbeiter über diese Brücke, sage ich jetzt mal, der Pandemie mitnehmen kann. Also es war dann relativ klar am Ende des Jahres, dass die Luft raus war aus Kurzarbeit und dass die Luft raus war auch aus diesem Salary-for-Share-Modell. Mhm. Das machen zwar, wir bieten das immer noch an und es machen auch noch viele Leute, aber das so breitflächig einzusetzen, das ging dann nicht mehr. Es ist jetzt kein Fehler, den ich rückblickend korrigieren würde, aber ich würde sagen, jetzt eher ein Learning für mich, dass man so ein Modell eben in der akuten Notsituation einsetzen kann, 6 Monate, 9 Monate, aber irgendwann mal funktioniert das nicht mehr in der Breite. Da muss man dann eben auch die harten Einschnitte machen. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal in so eine Krise gehen würde, würde ich es mir schon überlegen, auch die harten Einschnitte gleich am Anfang zu machen, um es dann nicht sozusagen so lange zu strecken und dann am Ende zu machen. Mhm. Also ich glaube, da gibt es ein gutes Argument auch, warum manche Firmen das schneller gemacht haben.
Wie nervös waren eigentlich die Investoren und wie groß war der Druck auch von der Seite? Softbank ist ja einer eurer großen Geldgeber und war ja selbst in einer nicht ganz einfachen Lage im vergangenen Jahr.
Das stimmt und ist erstaunlicherweise enorm gut rausgekommen. Ich muss sagen, ich hatte mit den Investoren ganz am Anfang sehr harte Auseinandersetzungen, da sie eben deutlich stärker die Personalkosten einsparen wollten als ich. Ich wollte ja am Anfang gar nichts machen, sondern eben nur über diese Brückenoptionen gehen. Und
am Ende haben sich die Investoren dann durchgesetzt?
Nein, da habe ich mich durchgesetzt. Ich habe ja niemanden entlassen, also bis in die zweite Welle hinein. In der zweiten Welle habe ich dann aber auch, da muss man dann sagen, also da muss ich auch den Investoren Respekt zollen, nach dieser ersten Auseinandersetzung haben sie mich komplett in Ruhe gelassen. Sie haben gesehen, dass ich da mein Ding mache, dass wir es kontrolliert haben. Ich habe mich zu Kosteneinsparungen committed, eben auch ohne Entlassung, und die habe ich alle übererfüllt. Und unser Team ist voll mitgegangen. Und deswegen sage ich, ich bin enorm stolz, was die Leute geschafft haben. Und das Team hat dann eben auch gesehen am Ende des Jahres, dass die Pandemie noch länger dauern wird und dass wir dann nicht mehr ohne Personalkürzungen durchkommen. Und dann haben die Leute es auch verstanden, das hat geklickt. Und dann haben wir das auch sehr human, würde ich sagen, durchgezogen. Ironischerweise, und jetzt kommen wir zu dem einzigen Fehler, aber den konnten wir damals nicht ahnen, haben wir sehr starke Kürzungen in den USA vorgenommen. Das ist aber dann genau die Geografie, die am schnellsten aus der Pandemie wieder rausgekommen ist. Das war aber natürlich letztes Jahr noch nicht klar. Und jetzt müssen wir in den USA schon wieder stark aufbauen. Also das war sozusagen ein bisschen ins Knie geschossen nachher. Aber das ist eben eine der Unwägbarkeiten dieser Pandemie.
Mhm. Vor dem Reopening kommt ja erstmal der nächste Lockdown, jedenfalls in Deutschland und Europa. Wie blickst du eigentlich auf die Pandemiepolitik?
Ich muss sagen, ich bin sehr kritisch, was die deutsche Regierung die Pandemiepolitik angeht. Das bin ich aber jetzt nicht.
Ist ja irgendwie wenig überraschend, weil du ja auch aus der Branche kommst und ihr mit am stärksten getroffen wurdet durch die Lockdowns.
Genau, also ich glaube, ich habe da ein bisschen eine andere Sichtweise drauf, was die meisten Deutschen sind ja erst sehr, sehr unzufrieden geworden, jetzt als es ans Eingemachte ging, seit Januar, Februar. Ich war schon letztes Jahr nicht sehr glücklich und das hing vor allem damit zusammen, dass als wir dann im Sommer eigentlich so in den Bereich gekommen sind, dass wir die Pandemie sehr gut unter Kontrolle hatten, habe ich mich ja sozusagen sehr stark betroffen. Hätte ich mir viel mehr gewünscht, dass man da schon wirklich Vollgas gibt auf allen Ebenen, Testen, Impfstoff, Nachverfolgung der Kontakte, auch um wirklich ein ganz klares Konzept zu haben, wie man eben in die zweite Welle gar nicht erst reinkommt und wie man diese Pandemie wirklich auch bewältigt. Ich habe mich sehr stark, natürlich auch basierend zum Beispiel auf unseren Investoren von Temasek oder Softbank, natürlich auch sehr stark belesen, was macht Südkorea, was macht Taiwan, und wir haben nichts davon angewandt. Ich denke, wir haben auch schon letztes Jahr, und da hätten wir noch die Chance gehabt, haben wir eine ganz, ganz wichtige zentrale Frage nicht gestellt und nicht diskutiert politisch, und das ist, sind wir okay damit, unseren Datenschutz für die Zeit der Pandemie aufzugeben oder nicht so durchzuführen, um eben normales Leben zu ermöglichen und eine potenzielle zweite Welle zu brechen. Das haben wir alles verschlafen. Und das Resultat ist dann natürlich uns jetzt im ersten Halbjahr 2021 serviert worden. Für mich war das keine Überraschung. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt natürlich als global aufgestelltes Unternehmen relativ entspannt, weil wir sehen eben viele Märkte jetzt auch schon wiederkommen. Für uns ist die Pandemie schon zur Hälfte wieder gelaufen. Aber es ist schon eine enorm paradoxe Situation, dass man auf der einen Seite in Amerika jetzt einen Boom hat und in Europa, wo wir eigentlich noch viel mehr auf den Tourismus angewiesen sind, so schlecht dastehen. Ich glaube, da hat man auf der politischen Seite überhaupt nicht mitgedacht. Und das ist in meinen Augen ein riesiges Versäumnis, das noch lange nachhallen wird und von dem wir, glaube ich, auch die Schwere dieses Versäumnisses noch gar nicht wirklich verstehen, weil wir die wirtschaftlichen Schäden noch nicht voll gesehen haben.
Was ist denn, was lernt man daraus eigentlich über Europa und über die auch Geschwindigkeit, möglicherweise Probleme zu erkennen, zu reagieren und ja, Lösungen zu finden, die dann den ganzen Kontinent auch nach vorne bringen können?
Ja, also das ist eine gute Frage. Ich glaube auch gerade im Hinblick auf die nächste Krise, den Klimaschutz, ist das sicherlich in meinen Augen eine sehr berechtigte Frage. Also für mich ist das größte Learning, dass wir endlich lernen müssen, nicht jedes Problem mit deutschem Idealismus zu bekämpfen, sondern mit Pragmatismus. Und ich glaube, man ist hier ganz oft überhaupt nicht pragmatisch gewesen. Also ganz einfaches Beispiel, ich glaube, das wurde jetzt schon 100-mal zerkaut, aber es ist trotzdem wahr, man hätte natürlich auf jeden Impfstoff setzen müssen und bei jedem Frontrunner, der gut aussah, hätte man natürlich sofort schon im April letzten Jahres, whatever it takes, die Produktionskapazitäten hochfahren müssen. Man hätte da sozusagen auf verschiedene Pferde setzen müssen. Das ist nicht geschehen. Das ist für mich komplett unverständlich und eben diese Art von, ich sage jetzt mal, sehr zielorientiertem, pragmatischem Vorgehen gegen größere Krisen, also die ganz großen Punkte zu identifizieren und da auch whatever it takes dagegen zu gehen, das ist nicht in unserer DNA. Wir haben viel zu viel Bürokratismus, wir haben unklare Verantwortlichkeiten. Das ist, glaube ich, das, was wir lösen müssen. Also in meinen Augen, um es mal ganz konkret zu machen.
Und was wir ja auch brauchen, klar, um die großen technologischen Herausforderungen zu lösen. Ich meine, das sind ja die nächsten großen Fragen, oder?
Genau, also das ist auch, darüber habe ich auch oft nachgedacht in der Krise. Es ist leider, das muss man so konstatieren in der Härte, die Corona-Pandemie-Bekämpfung ist nur ein weiteres Symptom unserer insgesamten staatlichen Ohnmacht gegenüber der technologischen Neuzeit. Also um es mal konkret zu machen, also jeden Morgen, wenn ich ins RKI-Dashboard reinschaue, dann also graust es mich, wie die Daten aufbereiten, das wäre in keiner unserer Abteilungen auch nur annähernd akzeptabel. Also dass das nicht Realtime ist, dass das nicht permanent synchronisiert wird, dass man da nicht Data Science einsetzt, um zu verstehen, wie man diese Cluster besser bekämpfen kann. Also dass all das einfach nicht stattfindet und auch niemand danach fragt, das zeigt, dass wir da einfach nicht in der Exekutive die richtigen Leute sitzen haben und auch über diese Probleme nicht sinnvoll nachdenken. Und ich denke, wir sollten schon
Zu den kleinen Absurditäten gehört ja auch, dass es immer noch nicht, wir sind im Jahr 2 der Pandemie, immer noch nicht möglich ist, dass die Gesundheitsämter über das Wochenende irgendwelche Zahlen liefern oder weniger Zahlen liefern, was dann immer zu diesem Knick nach unten führt, was absurd ist nach so einer langen Zeit.
Also jetzt sozusagen, ich sage jetzt mal ganz schnell sozusagen, wenn ich Bundeskanzler gewesen wäre in der Zeit, würde ich doch erstmal sagen, pass auf, Leute, tut mir wahnsinnig leid, ich nehme jetzt die persönliche Verantwortung dafür, aber wir tracken alle eure Handydaten. Wenn ihr positiv getestet seid, wird das automatisch überführt, das wird sofort an das Gesundheitsamt gegeben, alle Leute, die ihr gesehen habt, bekommen einen Ping über ihr Handy und wir sehen das in den Statistiken in real time und dann können wir unsere Ressourcen und unsere Kapazitäten können wir direkt darauf fokussieren, dass wir diese Cluster isolieren, identifizieren und ruhig stellen.
Aber dann wärst du natürlich nicht mehr Bundeskanzler kurz danach.
Vielleicht, weiß ich nicht. Ich glaube, man hätte den Leuten die Konsequenz erzählen müssen. Ich glaube nicht, dass langfristig es sinnvoller ist, vielen Leuten ihr Geschäft abzusperren und ihnen zu sagen, pass auf, ihr könnt jetzt irgendwie 8 Monate euer Restaurant nicht betreiben und seid danach hochverschuldet. Ich bin mir nicht sicher, also ich glaube, dass wir, so hart es klingt, in der Flüchtlingskrise und der Corona-Krise den gleichen grundsätzlichen Fehler gemacht haben, dass wir reingegangen sind mit sehr gutem Willen und viel Idealismus und nicht verstanden haben, die Bevölkerung langfristig mitzunehmen und irgendwann mal in so einen Strudel nur noch von Für und Gegen und Polarisierung geraten sind, weil wir einfach grundsätzlich niemals die Optionen aufgezeichnet haben.
Aber den Menschen das Recht auf Datenschutz zu nehmen, hätte wahrscheinlich nicht, wage ich jetzt mal einfach als These aufzustellen, hätte wahrscheinlich nicht zu weniger, sondern eher zu mehr Polarisierung geführt.
Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, Taiwan und Südkorea sind das ganz klare Gegenteil.
Aber es sind auch kulturell dann doch noch andere Regionen, oder?
Das stimmt, da gebe ich recht, aber ich glaube, wir hätten zumindest die Option diskutieren sollen.
Aber das wurde ja auch diskutiert. Also hier im Podcast auf jeden Fall intensiv. Breit.
Also ich hatte nicht das Gefühl, also ich kenne sehr, sehr, sehr viele Leute, die bereit gewesen wären, da Kompromisse einzugehen, eben um im Gegenzug seine Freiheit zu erreichen. Und dann gleichzeitig aber hätte man auch sagen müssen, okay, wenn wir sozusagen sagen, kein Datenschutz, wir kontrollieren diese Pandemie nicht, wir gehen da jetzt total rein und wir sozusagen sind bereit, auch diese Opfer zu nehmen, also tote Geschäfte, die zu sind, wirtschaftlicher Einbruch, dann muss man klar B sagen und muss sagen, wenn ein Lockdown, so ein breiter Holzhammer rausgezogen wird, dann musst du doch alles auf Impfstoff setzen. Also das eine geht doch mit dem anderen einher. Und dass das dann nicht getan worden ist, das muss ich schon sagen, auf politischer Ebene ist für mich unverständlich.
Das
gleiche gilt übrigens auch für die Schnelltests. Die waren ja auch bei Roche schon irgendwie im Q2 letzten Jahres fertig entwickelt. Also klar, da kannst du noch Tests machen, ob die gut funktionieren und nicht und wie sensitiv die sind. Aber am Ende, da hätte man auch Geld in die Hand nehmen können. Also ich glaube, wir sind am Ende sehr auf Sicht gefahren. Wir hatten keine klare Strategie. Wir haben gehofft, dass das alles gut geht und sind da mit Idealismus reingegangen, um Menschenleben zu schützen. Aber ich glaube, wir haben für diese Kurzsichtigkeit und für den Mangel an Strategie auch jetzt einen sehr, sehr bitteren Preis gezahlt. Und ich glaube, wir werden jetzt erst in den kommenden Quartalen sehen, was dann wirklich der Schaden ist. Und ich glaube, der wird nicht gering sein. Also ich will das jetzt gar nicht schwarz malen. Also Deutschland wird hier aus der Krise wieder rauskommen. Und wir haben einen tollen Industriestandort. Wir haben tolle Unternehmen. Wir haben auch im Tech-Bereich riesige Sprünge gemacht in der Pandemie. Also es gab viele, viele neue Gründungen, die wirklich super performt haben. Aber man muss auch sagen, ich habe echt Angst vor der Spaltung der Gesellschaft, die daraus resultieren wird, weil einfach ganz viele Leute sehr viel verloren haben.
Wie hat sich eigentlich die deutsche Startup-Szene in dieser Krise jetzt verändert? Weil wenn man in die Zahlen schaut, dann sieht man ja sogar fast so eine Art kleinen Hightech- und Medizinsektor-Gründungsboom. Ist die Szene heute stärker oder schwächer als vor der Pandemie?
Ich würde sagen, insgesamt stärker. Aus mehreren Gründen. Ich glaube, sowohl unsere großen Unternehmen, die ja jetzt sehr stark nachgelegt haben, auch in der Krise, also Stichwort VW, denke ich, macht da jetzt einen sehr guten Job, auch sich weiterhin zu einem Elektromobilitäts- und Softwarekonzern zu wandeln. Genauso aber auch wie die Startup-Szene, zumindest das, was ich in Berlin sehen kann, ist ein absoluter Innovationsmotor fürs Land. Da passiert sehr, sehr viel. Und es ist wirklich fantastisch, auch zu sehen, wie viele neue Unternehmer jetzt aus dieser Krise herauskommen. Ich glaube, viele sehen das auch als Chance. Und die Liquidität für Finanzierung im Markt ist natürlich gewaltig, vor allem in der Frühphase, wodurch eben auch viel zustande kommt. Also wir haben ja auch in der Pandemie zum Beispiel unser schnellstes Unicorn der deutschen Geschichte gehabt mit Gorillas. Ich war einer der ersten Kunden, habe leider verpasst zu investieren, aber bin sehr beeindruckt, was die gemacht haben. Wir haben mit Trade Republic einen Neo-Broker, der gerade alle Rekorde bricht. Also auch ein tolles Unternehmen. Und dann gibt es noch viele weitere. Jetzt auch, würde ich mal sagen, im Deep-Tech-Bereich, genauso wie du das gerade angesprochen hast. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch. Man muss aber gleichzeitig sagen, wenn man das wieder in der Relation sieht zu Amerika, sind wir wieder relativ klein. Also ich glaube, wir sehen auch diesen Wandel zur Technologie, aber ich glaube, wir müssen schon noch mit größerer Ernsthaftigkeit da jetzt dran gehen, um diesen Wandel noch schneller und noch besser zu gestalten für uns, damit wir nicht weltweit ins Hintertreffen
kommen. Das wird ja immer wieder gefordert, das wird viel diskutiert, das wurde auch in der Politik intensiv diskutiert. Hast du das Gefühl, dass sich der Fokus auf die Technologiefirmen in der Politik verändert hat in der Pandemie? Weil kurz bevor es losging, hat es ja großes Interesse gegeben und auch die Zusagen mit großen Programmen, die Szene zu unterstützen. Wie sieht es damit heute aus?
Ja, ich glaube, das Interesse sogar noch stärker als vorher. Wie du ja in der Presse auch lesen konntest, habe ich mich ja mit ein paar Gründern auch vor kurzem an Armin Laschet gewandt mit einem Thesenpapier, was es braucht, um das digitale Wirtschaftswunder in Deutschland eben zu gestalten. Und wir sehen auch, dass...
Sag mal so die wichtigsten drei Thesen.
Die wichtigsten drei Thesen werden dich jetzt, Sebastian, und das Handelsblatt, glaube ich, nicht überraschen, aber es ist trotzdem wichtig, dass sie passieren. Also das erste Thema ist für mich ganz klar Bildung. Und zur Bildung gehört natürlich einmal die schulische und universitäre Bildung und die endlich digital zu machen und einheitlich über Deutschland und auch fokussiert auf die richtigen Fächer. Genauso wie auch das Thema Immigration von Top-Talenten. Das zweite große Thema ist Finanzierung. Also wie können wir jetzt unsere Finanzmittel wirklich hebeln, sodass Deutschland nicht am Schlusslicht Europas oder auch der Welt steht, was Investitionen gemessen am Bruttosozialprodukt des Landes angeht in Venture Capital und Startups. Und das dritte Thema ist dann das ganze Thema rund um die Zukunft unseres freien Marktes, also die digitale Souveränität, wie es so schon als Schlagwort in der Politik immer benutzt wird.
Und hat Laschet sich schon gemeldet?
Ja, yeah, wir haben mit ihm ein längeres Gespräch dazu gehabt. Der ist auch auf jeden Fall gebrieft und aufmerksam. Ich glaube, der ist jetzt noch gerade mit einem anderen Thema beschäftigt, aber ich denke, das wird dann im CDU-CSU-Wahlprogramm sich sicherlich wiederfinden. Wir sehen auch großes Interesse bei den Grünen und auch bei der FDP. Wir sehen das auch nicht als parteipolitischen Vorstoß jetzt in eine oder die andere Richtung, aber für uns als Gründer in Deutschland ist es enorm wichtig, dass jetzt in der nächsten Regierung nicht wieder 4 Jahre verschlafen werden.
Aber wo wir gerade über die CDU sprechen, Laschet oder Söder, wen wünschst du dir eher als Parteichef, als Kanzlerkandidat?
Also ich kann ehrlicherweise Markus Söder nicht wirklich beurteilen, weil ich ihn nie getroffen habe, nie mit ihm gesprochen habe. Deswegen ist es schwierig, das für mich zu beurteilen. Ich muss sagen, dass Armin Laschet, glaube ich, deutlich besser ist als sein Ruf.
Habeck oder Baerbock?
Ich würde, wenn ich die Grünen wäre, Baerbock aufstellen.
Weil?
Ich denke, dass sie als Frau, als Spitzenkandidatin das richtige Signal sendet für Deutschland. Ich glaube, das
nur. Oh, wollen wir nicht erstmal über ihre Kompetenzen sprechen?
Da hast du recht, aber trotzdem denke ich, ist das Signal, dass wir nicht nur Männer hier im Topf haben zwischen Söder, Laschet und Christian Lindner, glaube ich, für uns in Deutschland ein wichtiges Signal. Also da sozusagen würde ich sagen,
jetzt aber mal jenseits von. Aber weil sie auch in vielen Themen einfach wirklich tief drin ist, das muss man an der Stelle einfach auch sagen.
Das wäre jetzt sozusagen mein zweiter Punkt gewesen. Ich finde, sie ist unfassbar smart. Ich finde, sie ist die richtige Kandidatin. Ich glaube, sie steht den Grünen enorm gut zu Gesicht. Sie hat ist sehr aufgeschlossen gegenüber wirtschaftlichen Themen auch. Und ich muss sagen, ich persönlich finde sie auch also deutlich ansprechender als Robert Habeck. Für mich jetzt als CEO von Get Your Guide und auch als Bürger.
Du hast im vergangenen Jahr ja einen ziemlichen Streit mit Google vom Zaun gebrochen. Musste das sein, weil du von den eigenen Problemen ablenken wolltest?
Nee, da haben wir nicht von den eigenen Problemen abgelenkt. Also da haben wir eher geschaut, eben was passiert in der Pandemie. Und wir waren in dieser akuten Notsituation eben, wo wir geschaut haben, wie wir unsere Kosten reduzieren können. Und Google hat natürlich über die Werberechnung da einen riesigen Hebel gehabt, eben uns auch zu helfen. Den haben sie damals nicht gezogen und stattdessen haben sie weiter ihre eigenen Produkte auf unserem Rücken entwickelt und das haben wir einfach als enorme Bedrohung auch wahrgenommen, weil wir plötzlich gesehen haben, dass dieser vermeintliche Partner eben in der schlimmsten Krise, die die Reiseindustrie jemals hatte, sich plötzlich sehr unpartnerschaftlich dargestellt hat. Das haben wir Google gegenüber klar artikuliert. Sie haben sich da nicht bewegt und danach ist das eben auch in die Medien gegangen.
Sag mal in zwei Sätzen, was das Problem war?
Das Problem damals war, dass es darum ging, dass wir natürlich enorme Werbebeträge an Google bezahlt haben, um Kunden zu akquirieren, die wir 1:1 zuordnen konnten für Reisen, die dann niemals stattfinden konnten und wo wir die Kunden 100% erstattet haben. Da hat sich Google überhaupt nicht bewegt, irgendeine Form der Kulanz oder der Stundung der Rechnungen zu geben, sondern hat knallhart eingezogen, während wir auf null Umsatz geschlittert sind und eben durch so eine harte Zeit gegangen sind, wo wir die Mitarbeiter vor enorme auch Einschnitte stellen mussten.
Und eigentlich hat Google ja auch Staatsgeld kassiert, oder? Weil ihr hattet ja Unterstützung auch.
Wir hatten durch die Kurzarbeit, hatten wir natürlich auch Unterstützung aus dem Staatsgeld. Hätten wir dann über die Corona-Matching-Fazilität noch Geld genommen, was wir dann am Ende nicht getan haben, hätten sie darüber auch noch weiter Steuergelder kassiert, während gleichzeitig Google damals ein Rekordquartal verzeichnet hat, das mit unseren Geldern nachher. Das muss man ganz klar so sehen. Und dann gab es eben den zweiten Aspekt, der sehr wichtig war. Gleichzeitig hat aber Google sich immer weiter in die Reiseindustrie reingefräst, indem sie eigene Produkte entwickelt haben und indem sie uns gezwungen haben, unsere Daten und unsere Inhalte zur Verfügung zu stellen, damit die besser in Google, in der Suchmaschine abgebildet werden können und der Kunde eben weniger zu Get Your Guide kommt. Und da haben wir uns dagegen gewehrt. Wir haben gesagt, ihr könnt nicht auf der einen Seite uns abkassieren in der schwersten Krise und sagen, ja, wir sind doch nur der Werbetreibende, wir haben mit der Transaktion da vor Ort nichts zu tun, aber gleichzeitig immer mehr und mehr Transaktionen ausführen wollen, indem ihr unsere Inhalte kassiert. Also da passt die Logik von Google nicht zusammen und haben wir gesagt, da müsst ihr euch entscheiden. Also entweder ihr wollt hier mit uns im Wettbewerb stehen, aber dann sozusagen müsst ihr auch die Konsequenzen eben dieser Pandemie mit übernehmen. Oder ihr seid tatsächlich die neutrale Werbeplattform, was ihr sagt, was ihr seid. Mhm. Wenn das so ist, dann müsst ihr mit euren Daten Übergriffen anders umgehen. Also ihr dürft nicht uns vor so eine alternativlose Situation stellen, wo wir gezwungen werden, aufgrund der Dominanz der Suchmaschine unsere Daten und unsere Inhalte an euch abzugeben. Ich muss sagen, Sebastian, das hat auch gewirkt.
Das heißt?
Google ist in vielen Bereichen uns entgegengekommen in der Zwischenzeit. Sie haben teilweise Produkte abgestellt. Also zum Beispiel hatten sie Reserve with Google auf Google Maps, wo man Attraktionen direkt auf Google reservieren konnte. Das wurde gekillt. Google hat jetzt probiert, die Partnerschaft auch wieder neu aufzubauen. Man hat gesehen auch, dass auch andere Spieler jetzt reingekommen sind in den Mix. Also beispielsweise Apple ist deutlich aktiver und will auch Unternehmen helfen gegen Google, schirmt die Daten auch sehr stark ab. Also will nicht, dass irgendwelche Daten von Apple-Kunden mit Google geteilt werden. Also da bewegt sich was. Mhm.
Damals, als euer Streit mit Google stattgefunden hat, hat ja auch der amerikanische Senat erstmals alle vier CEOs der großen Tech-Konzerne zu einem Hearing eingeladen. Es ging auch dabei um die Marktübermacht der vier, die du ja auch immer wieder kritisiert hast. Lass uns doch mal kurz reinhören, was Google-CEO Sundar Pichai dazu gesagt hat.
Google takes pride in the number of people who choose our products. We are even prouder of what they do with them. From the 140 million students and teachers using G Suite for education to stay connected during the pandemic, to the 5 million Americans gaining digital skills through Grow with Google, to all the people who turn to Google for help, from finding the fastest route home to learning how to cook a new dish on YouTube. Google's work would not be possible without the long tradition of American innovation, and we are proud to contribute to its future. They employ more than 75,000 people in the U.S. across 26 states. The Progressive Policy Institute estimated that in 2018, we invested more than $20 billion in the U.S., citing us as the largest capital investor in America that year, and one of the top five for the last 3 years. One way we contribute is by building helpful products. Research found that free services like Search, Gmail, Maps, and Photos provide thousands of dollars a year in value to the average American. And many are small businesses using our digital tools to grow. Stone Dimensions, a family-owned stone company in Pewaukee, Wisconsin, uses Google My Business to draw more customers. Gills Appliances, a family-owned appliance store in Bristol, Rhode Island, credits Google Analytics with helping them reach customers online during the pandemic. Nearly one-third of small business owners say that without digital tools, they would have had to close all or part of their business during COVID.
Man hört es auch hier, Google inszeniert sich ja immer auch als so eine Art Partner der digitalen Szene, des digitalen Ökosystems. Wie blickst du da drauf und was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Worte hörst?
Mir geht durch den Kopf, dass er natürlich ein sehr ausgefeiltes PR-Skript hat, mit dem er den amerikanischen Politikern dort im Senat gefallen möchte. Es hat aber mit der Wahrheit natürlich relativ wenig zu tun.
Lass uns mal ein bisschen auf diese Wahrheit noch draufschauen und vielleicht auch die Frage beleuchten, was passieren kann oder was für Möglichkeiten es überhaupt gibt für das Tech-Ökosystem in Bereichen, in denen Google aktiv ist, noch zu wachsen.
Also das ist eine sehr, sehr gute Frage und sicherlich die kritischste Frage der digitalen Souveränität. Es kann nicht sein, dass Google aufgrund der insgesamten Marktmacht im Internet alle Bereiche, in denen es Innovation für Konsumenten gibt, monopolisiert und nachher für sich einverleibt. Und ich glaube, da sind wir in der Reisebranche natürlich in einer ganz wichtigen Position, weil wir ungefähr 10-15% des globalen Umsatzes von Google ausmachen, inklusive unserem erweiterten Ökosystem. Und Google von daher natürlich ein enormes Interesse hat, immer mehr von diesem Kuchen abzubekommen. Wir haben aber eben auch schon in den vergangenen Jahren gesehen, dass dieser Hunger nach mehr mittlerweile bei Google schon über alle Grenzen hinaus springt. Also das heißt, dass sie aktiv probieren, Marktteilnehmer zu erpressen, indem sie sagen, du kannst nur noch bei uns listen oder du kannst nur noch auf unseren Services, also beispielsweise Maps oder Search, sein, wenn du bestimmte Inhalte mit uns teilst oder bestimmte Daten mit uns teilst. Und für mich ist eben dieser Punkt der ganz, ganz wichtige. Wir müssen es schaffen, dass diese Datenautobahn nicht nur eine Autobahn in eine Richtung und die heißt zum Monopolisten zu Google geht, sondern die muss in beide Richtungen gehen. Und diese Infrastrukturdienstleistungen, die Google bereitstellt, also Herr Pitcher hat ja gerade davon gesprochen, eben die Maps-Infrastruktur, die ja alle Leute nutzen, die ja absolut überragende Marktanteile hat, die muss offen für alle sein und die Daten darin müssen auch offen für alle sein. Das ist heute nicht der Fall. Und deswegen läuft es eben immer wieder auf ein Spiel hinaus, wo Google gut für die Welt ist und ihre Services zur Verfügung stellt, aber natürlich das, was man jetzt bei ihm im Zitat nicht gehört hat, die Kehrseite der Medaille, wie kann man Wettbewerb auf dieser Infrastruktur betreiben? Mhm. Wie können da innovative Konzepte von anderen Konzernen außer von Google an den Kunden kommen und auch gekauft werden? Das gerät ins Hintertreffen und das ist die große Gefahr eben der weiteren Monopolisierung des Internets und da muss der Regulator am Ende des Tages einschreiten.
Behindert Google Innovationen?
Definitiv, ganz klar. Das ist für mich außer Frage. Ich glaube, wir sind in einer Alternativlosigkeit in unserem Kopf selbst gefangen. Wir können uns ja gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, wenn man mehrere Suchmaschinen hat oder unterschiedliche Services hat, die nicht von den großen GAFA-Konzernen kommen. Und ich glaube, da müssen wir ganz schnell weg. Aber es gibt Möglichkeiten, das zu schaffen. Also indem man zum Beispiel mal anfängt und Google auf den Bereich der Suche reduziert und eben dort auch schon mal klarer reguliert, dass zum Beispiel die Firmen, die Browser ins Netz stellen, also Chrome und so weiter, nicht unbedingt die Firmen sind, die dann auch automatisch aussuchen können, welche Suchmaschinen in diesen Browsern laufen. Wenn man da anfängt zu entzerren, hat man schon sehr viel gewonnen. Wenn man sicherstellt, dass die Firmen die Suchinfrastruktur zur Verfügung stellen, nicht automatisch auch Travel Services beispielsweise, andere Shopping Services zur Verfügung stellen können, dann hat man da sehr viel gewonnen. Also man kann nicht die Infrastruktur und den Marktplatz gleichzeitig bedienen. Das geht nicht. Der Marktplatz muss unabhängig von der Infrastruktur sein. Wir würden auch nicht BMW und Audi erlauben, dass sie in die Autobahn gehört.
Und für die Innovation ist es deswegen schädlich, weil keiner in Innovationen investiert, die in irgendeiner Form in Feldern aktiv sind, die möglicherweise Google, in denen möglicherweise Google jetzt schon aktiv ist oder in Zukunft mal starten könnte? Oder wie ist die Logik dahinter?
Ja, absolut. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Bei uns in der Reisebranche, wenn es Get Your Guide nicht gäbe, wer würde die ganzen kleinen Anbieter ans Netz holen? Wer würde sich um die kümmern? Wer würde da die Verfügbarkeit und die Preise und die Qualität sicherstellen? Wer hätte die globale Vertriebsinfrastruktur dafür? Wer würde den Kundenservice machen? Das würde dann ja alles auf Google fallen immer mehr. Ich glaube nicht, dass die da einen besseren Job machen könnten als wir. Das wäre halt für die wieder sozusagen ein weiteres Teil. Also das ist ja die Frage, wirst du eben eine große monopolistische Staatswirtschaft haben? Ich glaube, das wird in jedem Wirtschaftszweig gezeigt, dass das nicht unbedingt die beste Lösung für den Kunden ist. Das führt zu höheren Preisen und schlechterem Service. Mhm.
Ihr seid ja international aktiv. Was seht ihr eigentlich in euren Zahlen jetzt über das Reisegeschäft? Und was lernt man da möglicherweise auch über die, Art, wie unterschiedliche Regionen und Länder aus der Pandemie rausfinden?
Ja, Sebastian, das ist eine super interessante Frage. Also es ist dann doch immer wieder erstaunlich, wie eben wir mehr lernen über den Ausgang dieser Pandemie und wie sich das alles auch verändert so in unserem Weltbild. Also ich hätte selbst vor ein paar Monaten gar nicht geglaubt, wo wir jetzt stehen würden. Und die Realität ist, dass die USA eben mit der beschleunigten Impfkampagne und mit dem, muss man sagen, in meinen Augen leider besseren Pandemie-Management als Deutschland, jetzt schon wieder im Tourismus auf Vorkrisenniveau bei uns stehen. Also wir haben jetzt gerade in der letzten Woche das Niveau von 2019 erreicht in den USA. Und das nur durch Reisen von US-Amerikanern innerhalb der USA. Also die fliegen ja noch nicht raus, also bis auf nach Mexiko. Und das vergleicht sich natürlich mit den internationalen Reisen davor. Und dadurch, dass die USA mittlerweile bei 300% des Inlandstourismus liegen von 2019, sind wir jetzt mittlerweile schon eben über das 2019er Niveau insgesamt darüber hinaus gewachsen. Wir sehen genau den gleichen Trend in Australien und Neuseeland, wo wir auch knapp schon wieder bei 2019er Zahlen insgesamt stehen. Aber muss man sagen, dass die Reiseziele sich grundlegend verändert haben und auch das Bedürfnis der Leute, was für eine Art von Tourismus sie wahrnehmen, ist sehr anders jetzt als vor der Krise.
Was verändert sich denn im Reisemarkt? Inwiefern buchen die Menschen jetzt andere Dinge und was wird davon möglicherweise auch dauerhaft bleiben?
Das Spannende ist, dass die Leute nicht mehr in die großen Städte gehen im Moment. Also wir waren sehr, sehr konzentriert auf New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles vor der Krise. Jetzt plötzlich sind die Nationalparks in den USA riesig. Destinationen wie Hawaii, wie Scottsdale oder wie Boulder, Colorado oder Miami oder Orlando sind jetzt plötzlich riesig geworden. Also die Leute haben schon noch einen großen Respekt, glaube ich, vor den großen Städten und auch der Möglichkeit, in irgendeiner Form infiziert zu werden oder eben in einer Menschenmenge zu landen. Und wir sehen deutlich mehr Tourismus in der Breite. Was ganz spannend ist, ist, das ist eigentlich so der natürliche Übergangspunkt, glaube ich, zum nächsten großen Thema der Tourismuswirtschaft. Und das ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, Inlandstourismus und auch Neutralität gegenüber den Emissionen. Also ich glaube, da müssen wir uns schon jetzt was einfallen lassen. Und das Schöne ist, dadurch, dass die Leute jetzt eh mehr ihr eigenes Land entdecken und weniger fliegen, weniger Langstrecke benutzen, können wir automatisch jetzt auch unsere Nachhaltigkeitskonzepte viel schneller ausrollen.
Aber ist das nicht einfach nur ein Wunschtraum? Das wird ja schon so lange gefordert und so lange gedacht und so lange geträumt, aber in Wirklichkeit wird das Reisen nicht nachhaltiger und die Menschen wollen fliegen und sie wollen in die Ferne und sie wollen in vielen Fällen auch am Strand liegen. Und kommt das nicht alles wieder zurück? Nur für den Moment geht's halt nicht?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das schon nachhaltig sein wird, dieser Trend, weil wir ihn auch schon vor der Krise gesehen haben. Also wir setzen da auf jeden Fall total drauf, innovative und interessante Inhalte zu finden, die die Leute auch eben innerhalb von Europa oder innerhalb der USA oder innerhalb von Nordamerika wahrnehmen können. Und wir sehen, die Nachfrage da ist sehr, sehr gut. Und ich denke, wenn die Leute das mal erleben, dass man eben auch in der näheren Umgebung, also ich sag jetzt mal, stell dir vor, du bist irgendwie in Deutschland und kannst eben
Lüneburger Heidestadt, Los Angeles,
Moselgebiet entdecken oder Burgund oder das Elsass, das sind auch tolle Destinationen, da gibt es sehr viel zu machen, da gibt es tolle Aktivitäten, dann muss man vielleicht nicht immer nach Phuket fliegen, ne? Also das ist schon eine Möglichkeit, die ich sehe. Gleichzeitig bin ich auch Realist, ne? Also es ist klar, dass wir auch Flugzeuge entwickeln müssen, die nachhaltiger sind. Also das Thema muss schon über Technologie nachher gelöst werden. Man muss schauen, dass man die Emissionen beim Fliegen runterbekommt und dass man auch vielleicht mehr auf Schiene setzt, dass man Elektromobilität stärker einführt. Das ist jetzt bei uns zum Beispiel in den Städten ein großes Thema. Wie können wir den Übergang der ganzen Hop-on-Hop-off-Busse oder auch der Boote hin zum Elektroantrieb schneller gestalten? Da haben wir mit den Get-Your-Guide Originals natürlich einen guten Hebel, unsere Anbieter davon zu überzeugen, das schneller zu machen und entsprechend das den Kunden auch anzubieten. Da wird sicherlich bald schon Modellprojekte geben. Also ich denke, dass wir jetzt das Momentum dieses Binnentourismus, den wir nach Corona sehen, nutzen müssen, um das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus zu adressieren.
Dass es so toll läuft überall und überall auf oder in vielen Regionen aufwärts geht, das lässt sich ja leicht so sagen. Kannst du es ein bisschen mit Zahlen unterlegen? Wie steht der umsatzmäßig da? Seid ihr operativ profitabel?
Genau, also operativ profitabel waren wir ja vor Corona auch nicht, weil wir auf Wachstum gesetzt haben. Aber wir sind jetzt in der Profitabilitätskurve schon wieder deutlich besser als 2020. Also ich denke, wir werden sicherlich
Na gut, das ist ja kein Wunder.
Genau, also wir werden sicherlich, glaube ich, gegen Ende des Jahres in Richtung Break-Even wieder laufen. Das hängt natürlich von ein paar Faktoren ab. Wir sind insgesamt, also vom Gesamtunternehmen global auf ca. 30% des Vorkrisenniveaus, was schon mal sehr gut ist im Vergleich zu den ganzen härteren Zeiten der zweiten Welle, wo wir wirklich bei fast null standen. Und wie gesagt, in den USA und in Australien jetzt schon wieder auf 100%.
Was heißt das in Umsatzgrößen? Wo landet
ihr dieses Jahr? Größen, die wir geben, wir ja nicht alle so detailliert raus, aber ich sage jetzt mal, wenn wir dieses Jahr, ich sage jetzt mal so zwischen 100 und 200 Millionen Euro Netto-Umsatz rauskommen, dann ist das für uns sicherlich ein gutes Jahr gewesen. Das wäre jetzt insgesamt ungefähr, würde ich sagen, 50% von dem, was wir ohne Corona 2020 gemacht hätten.
Ihr habt vor ein paar Wochen 80 Millionen Euro Kredit bekommen. Was soll eigentlich mit dem Geld passieren? Und warum nimmt ein Unternehmen wie Get Your Guide Kredite auf?
Wir haben den Kredit aufgenommen, weil wir sehen eben, dass es viele Möglichkeiten gibt, dass wir unseren Umsatz auch noch weiter inorganisch beschleunigen können oder auch unsere technologische Entwicklung.
Sprich Übernahme oder was ist damit gemeint?
Korrekt, Übernahme, Investitionen, Partnerschaften, da gibt es viele Möglichkeiten zu wachsen und genau dafür ist eben Fremdkapital ein sehr guter Hebel. Wir hätten das Fremdkapital jetzt nicht benutzt, um
Löcher zu stopfen.
Burn zu finanzieren oder Löcher zu stopfen, das ist dann meistens keine gute Idee. Wir haben ja dafür auch über das Wandeldarlehen ein sehr gutes Eigenkapitalinstrument eben im Köcher und können damit auch jetzt erstmal unsere Operations finanzieren bis nach der Krise locker.
Und wann gibt es da News von der Front der Übernahme und in welchen Bereichen schaut ihr euch möglichst?
Wir sind da noch ganz am Anfang, muss ich sagen. Wir bauen jetzt gerade unsere Strategie aus, wir schauen uns das sehr breit an. Es ist ja auch im Moment noch so, dass sich gerade, also du musst dir die Reiseindustrie so vorstellen, das ist wie wenn da eine Eiszeit war und alle sozusagen in ihre Schale gekrochen sind und jetzt gerade taut das Eis. Und von daher denke ich, werden wir die wirkliche Aktivität im Bereich Übernahmen, Investitionen, Partnerschaften auch erst am Ende des Jahres, am Anfang des nächsten Jahres sehen.
Normalerweise kalkulieren Investoren ja mit einer Finanzierungszeit bis zum Exit von etwa 10 Jahren. Das erste Kapital hat Get Your Guide so ungefähr 2012, 2013 aufgenommen. Für die ersten Investoren müsste der Exit ja spätestens 2022 kommen. Ist das noch realistisch?
Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall realistisch. Man muss ja sehen, dass auch ein Großteil des Kapitals, das wir aufgenommen haben, erst ab dem Jahr 2015 und dann vor allem 2019 mit der Softbank-Runde gekommen ist. Dazwischen drin durch diese großen Investments wie durch Softbank gab es natürlich auch Exit-Möglichkeiten für die Venture Capitalists, die früh reingekommen sind. Das heißt, da ist eigentlich kein so großer Druck bei unseren Aktionären und ich muss sagen, selbst die Investoren, die in der Frühphase gekommen sind, sind noch sehr bullish, was unsere Zukunft angeht. Also von daher gibt es da auf mich jetzt überhaupt gar keinen Einwirken, dass die Investoren verkaufen
wollen. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, wann kommt der Börsengang?
Das ist definitiv eine Frage, die viele Leute umtreibt. Ich denke, Liquidität für Investoren, aber auch für Mitarbeiter und für die Firma ist sicherlich etwas, was man an der Börse in einer Skalierung bekommen kann, wie das eben sehr schwierig ist im privaten Markt. Es ist definitiv auch das erklärte Ziel als Exit-Route von Get Your Guide, das zu einem gewissen Zeitpunkt zu machen. Und ich sehe das auch relativ pragmatisch. Also ich will das nicht ewig hinauszögern und eventuell auch das Fenster verpassen. Auf der anderen Seite aber sind wir natürlich jetzt momentan sehr stark mit Corona beschäftigt noch und wir müssen jetzt erstmal wieder auf das Vor-Pandemie-Niveau kommen und auch ein bisschen klarere Sicht haben darauf, wie es dann wirklich vollständig aus der Krise hinausgeht. Wir hatten ja gerade besprochen, dass Amerika jetzt schon wieder sehr erholt ist und da man schon wieder klar in die Zukunft schaut. Ich glaube, das Gleiche muss für Europa schon auch noch passieren, bevor wir dann weiterdenken.
Höre ich da so ein bisschen Ende dieses Jahres raus?
Nein, ich denke, das ist auf jeden Fall noch zu früh als Zeitfenster. Ich glaube nicht, dass wir in Europa vollständig aus dieser Pandemie Ende des Jahres raus sind. Ich denke, da gibt es noch zu viele Unsicherheitsfaktoren. Aber darüber hinaus, denke ich, werden wir uns alle Optionen offen halten. Mhm.
Wie wird denn Get Your Guide in 10 Jahren aussehen? Ist es dann immer noch die Reiseaktivitätenplattform oder gibt es irgendwie eine Vision für was Größeres? Ich meine, irgendwie sowas braucht ihr ja in der Schublade, um eure Investoren bei der Stange zu halten. Weil so richtig viel Spaß gemacht hat das Geschäft ja nicht die letzten Monate.
Das stimmt, aber ich glaube, die Investoren, die sozusagen 10 Jahre, ob die jetzt alle so weit schauen, das würde mich auch überraschen. Auch weil man muss sagen, SoftBank beispielsweise hat ja einen sehr langen Anlagehorizont. Ich würde sagen, jetzt für uns aber intern und für die Mitarbeiter, das ist vor allem eine sehr, sehr relevante Frage. Und in der Dimension denke ich auch meistens, was ist für die Kunden, was ist für die Mitarbeiter sinnvoll. Und da ist es ganz klar so, dass das Erlebnis als Kern schon die Marke ist, für die wir stehen. Und ich glaube, dass so in dem Bereich Entdecken und Erleben im Internet immer noch viel zu wenig passiert ist. Und gerade eben mit dem zusätzlichen Trend hin zu den mobilen Endgeräten ist das natürlich die Zukunftstechnologie, die da verknüpft werden muss. Nur um dir mal ein Beispiel zu geben, auch aus den Zahlen wieder, was sich enorm verändert hat. Also wir sind im Vergleich zu vor Corona mittlerweile zu über 80% angesteuert und auch wird gebucht auf Smartphones. Das war vor der Krise bei 40 bis 50%. Also das hat sich im prozentualen Anteil enorm beschleunigt. Also wir sehen jetzt viel mehr aus wie eine asiatische Firma, muss man sagen, bei denen war das schon vor der Krise so, dass eben das Handy so diesen großen Schub im Umsatz ausgemacht hat. Und ich sehe schon Get Your Guide als den Reisebegleiter und auch als den Alltagsbegleiter, was das Thema Erlebnisse angeht. Also ich möchte am Ende, dass alles, was ein Erlebnis ist, was einzigartig ist, dass das digitalisiert bei uns verfügbar ist und dass wir mehr oder weniger das Netflix für die echte Welt werden. Also wenn du Entertainment haben möchtest, wenn du unterhalten werden möchtest, wenn du tolle Aktivitäten machen möchtest, dann muss das immer personalisiert auf deinem Smartphone direkt verfügbar für dich sein. Und da will ich hinkommen. Da fehlt uns natürlich noch jede Menge Inventar. Da fehlt uns auch Technologie noch, Personalisierung. Da fehlt uns auch eine globale Kundenschaft in dem Ausmaß, dass man eben die Daten auch so erheben kann, dass man den Service so gut machen kann. Aber ich glaube, da kommen wir über die nächsten 10 Jahre hin.
Das heißt, die Vision für die nächsten 10 Jahre, über die wir gerade gesprochen haben, die wirst du auch noch komplett begleiten?
Ich hoffe schon, ja.
Johannes, ganz herzlichen Dank.
Danke vielmals, Sebastian.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Johannes Reck hat ja gerade schon über den Boom in der Startup-Szene gesprochen und wie sich das alles verändert. Nun hat meine Kollegin Larissa Holski auch noch Zahlen dazu und zwar mit einem exklusiven Vorabblick in den Startup-Detektor 2020. Hallo Larissa.
Hallo Sebastian.
Lass uns doch erstmal damit anfangen und erklären, was der Startup-Detektor überhaupt ist.
Ja, der Startup-Detektor ist ein Analysedienst, der das Handelsregister ausliest und darüber herausfindet, was für Startups in Deutschland gegründet werden. Überhaupt erstmal liest er natürlich alle Gründungen aus, definiert dann, was ist eigentlich ein Startup, ein schnell wachsendes Technologieunternehmen und findet dann auch heraus, klar, in welchen Branchen die gegründet werden, von wem und wo eigentlich. Und diesen Service bieten die zum Beispiel für Investoren an, die natürlich immer sehr interessiert sind, was in der Gründungslandschaft gerade los ist.
Okay, dann auf geht's in die Zahlen. Was hast du da konkret mitgebracht?
Also erstmal sehen wir, dass die Zahl der Gründungen um 13% im letzten Jahr gestiegen ist. Mhm. Also wir hatten 2857 neue Startups in Deutschland. Jetzt könnte man natürlich erstmal sagen, sieht so aus, als hätte Corona der Gründungslandschaft gar nicht geschadet.
Wollte gerade sagen, was waren das für Startups?
aus allen Branchen natürlich, weshalb ich auf dieses sieht aus, als hätte es nicht geschadet, so eingehe, ist, dass wir gesehen haben, in den ersten 3 Monaten, Januar, Februar, März, da hatten wir 30% Steigerung der Gründungszahlen im Startup-Bereich. Und danach ist es natürlich erstmal massiv eingebrochen. Und diese Steigerungsraten aus den ersten Monaten haben wir einfach nicht mehr erreicht.
Okay. Und lass uns mal durch die Branchen gehen. Welche stechen da heraus? Welche waren eher schwach?
Ja, dazu muss man wissen, ein Gründer will ja immer ein Problem lösen, also entweder von dir und mir oder auch von einem Unternehmen. Und klar, da hat natürlich letztes Jahr die ganze Situation dazu beigetragen, dass wir ganz neue Probleme gehabt haben und gesehen haben. Und das spiegelt sich bei den Gründungen wieder. Also ganz gründungsstarke Branchen waren E-Commerce, Lebensmittel, Bildung und Gaming. Mhm. Da haben wir wirklich überproportional die Steigerungen gesehen.
Online-Handel, denkt man ja jetzt sofort an Einzelhändler, die neue Vertriebswege entwickelt haben. Ist das der große Treiber?
Ja, genau. Also so, es gibt da verschiedene Muster. Also einmal gibt es neue Geschäftsmodelle im Online-Handel. Wir haben ja im Handelsblatt auch schon viel berichtet über die neuen superschnellen Lieferdienste, Gorillas und Flink zum Beispiel. Dann gibt es diese
neuen... Hast du die schon ausprobiert?
Nee, tatsächlich noch nicht. Ich glaube, ich bin auch nicht so der Typ, der sagt, ich brauche jetzt sofort meine Pizza und der Rewe 10 Minuten entfernt ist mir zu weit dafür.
Du bist einfach nicht so ungeduldig.
Ja, genau. Denk da eher an den nachhaltigen Konsum. Genau, und dann haben wir gesehen, diese Markenbilder auf Amazon, also Firmen, die andere Marken, die sehr gut funktionieren, auf Amazon aufkaufen, kleine Händler aufkaufen und dann ein großes Markenkonglomerat bilden. Und genau, dann habe ich natürlich diesen Trend auch nochmal weiter verfolgt mit dem Investor Philipp Dahms von Cherry Ventures. Mhm. Die sind ja auf Seed Investments, also ganz, ganz junge Startups fokussiert. Und ich habe auch gefragt, heißt es denn jetzt wieder, dass so ein neuer B2C, also Markt für den Kunden da entsteht und da ein neuer Trend ist? Und lass uns mal reinhören, was er mir dazu erzählt hat. Das war ganz interessant.
Das Wachstum im E-Commerce hat sich im letzten Jahr durch Corona natürlich massiv beschleunigt. Ein Bereich, den wir neben neuen Modellen innerhalb von E-Commerce anschauen, ist der ganze Bereich der Infrastruktur. Also was sind eigentlich Technologien, die es Händlern ermöglichen, erfolgreich online zu verkaufen? Das können Shop-Plattformsysteme sein, das können smarte Marketinglösungen sein, das können Lösungen sein für die Logistik oder die Supply Chain, also eher B2B-Modelle, die dann gleichzeitig das zukünftige Wachstum, was wir innerhalb des E-Commerce-Segments erwarten, technologisch unterstützen werden.
Und das fand ich eben einen total interessanten Hinweis, dass da eben Geschäftsmodelle entstehen, um andere Händler wiederum zu unterstützen, Online-Vertrieb aufzubauen.
Mhm. Jetzt haben wir ja in einigen Branchen richtige Gründungsausschläge gesehen, wenn man so will. Sind das aus deiner Sicht jetzt nachhaltige Veränderungen oder wird sich das nach der Krise wieder einpendeln?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist zum Beispiel der Medizinsektor, der sich im Jahr quasi in der gleichen Proportion weiterentwickelt hat wie der gesamte Startup-Sektor. Also auch da gibt es eine Steigerung. Und da habe ich mich auch gefragt, ist es jetzt, sind das zum Teil auch vielleicht Notgründungen? Sieht man das alles so weiter? Und auch da, lass uns noch mal reinhören, was Philipp Dahms dazu sagt.
Wir haben im letzten Jahr viele neue Modelle im Bereich digitale Gesundheit gesehen. Das ist ein Trend, von dem wir glauben, dass er über Corona hinaus bestehen wird. Wir sehen einfach, dass Ärzte, dass Krankenhäuser viel offener sind, auch Patienten viel offener sind, was digitale Lösungen angeht, und denken, dass sich in diesem Bereich, in dem es in den vergangenen Jahren eher wenig Innovation gab, dass der jetzt wirklich auch über die nächsten Jahre hinaus sehr, sehr stark wachsen wird. Und gleichzeitig gibt es einige Bereiche, die letztes Jahr vielleicht einen riesen Push hatten. Man denkt nur an Produktivitätslösungen für Homeoffice, oder für Homeschooling. Das sind Unternehmen, die sicherlich nicht mehr so stark wachsen werden, wenn sich die Corona-Situation wieder entspannt.
Du hast dich ja in den vergangenen Wochen intensiv auch mit der Frage beschäftigt, wie man mehr Frauen in die Gründungslandschaft kriegen kann. Dazu hast du neulich in einem wirklich lesenswerten Beitrag einen Vorschlag gemacht. Erzähl doch mal kurz, was dein Vorschlag ist.
Ja, mein Vorschlag war, dass Investoren sich selbst das Ziel setzen sollten, wir finanzieren nur noch eine Series B, das ist die zweite große Finanzierungsrunde bei Startups, wenn im Führungsgremium des Startups auch eine Frau sitzt. Hintergrund ist, dass viele große Unternehmen ja tatsächlich Probleme haben, Frauen zu gewinnen, nicht nur für Führungspositionen, sondern auch schon ja auf einem niedrigeren Level zu rekrutieren. Und meine These ist, dass es immer schwieriger wird. Also wenn ich als junge Frau in ein Unternehmen komme und da sitzen 95% Männer und die sind alle, ticken die nicht so wie ich, dann will ich da nicht mehr anfangen. Und ich glaube halt, dass es am Anfang, wenn man ein kleines Unternehmen ist, sehr, sehr wichtig ist, diese Kultur zu prägen, in der sich viele sehr vielfältige Menschen wohlfühlen. Und Frauen sind da ja eigentlich nur eine unterrepräsentierte Gruppe.
Es kann dann natürlich sein, dass es zu einem Wachstumshemmnis wird, aber ein nicht diverses Unternehmen wächst, wie man ja weiß, irgendwann sowieso langsamer. Insofern ist es gut, wenn dieses Hemmnis früh kommt. Ich fand den sehr interessant, den Vorschlag, und der wurde ja auch sehr breit diskutiert, aus meiner Sicht völlig zu Recht. Aber wenn du das jetzt mal im Hinterkopf hast und auf die Zahlen vom vergangenen Jahr schaust, gibt es da Bewegung, gerade was das Gründen von Unternehmen bei Frauen angeht?
Absolut, das ist interessant. Also es ist immer noch so, dass nur in 20% der Startups im Gründungsteam eine Frau ist. Aber wenn man sich anguckt, wie sich das absolut entwickelt hat, dann hat sich um 20% tatsächlich die Zahl der Frauen in den Geschäftsführungen auch gesteigert. Mhm. Und da ist eine ganz interessante Parallele zu sehen, weil in den gründungsintensiven Branchen im letzten Jahr, also Bildung, E-Commerce, Lebensmittel, eben besonders viele Frauen unterwegs sind. Und das wird natürlich interessant sein, ob die jetzt auch Vorbild sind in den nächsten Jahren und da noch mehr Gründerinnen heranziehen.
Glaubst du, dass es so kommt? Ist das jetzt eine Trendwende oder war das nur ein kurzer Corona-Effekt?
Ach, ich glaube, da kommen ganz schön viele Trends zusammen. Also man merkt schon auch bei Investoren, dass das Thema Frauenförderung diskutiert wird. Mhm. Also Sherry Ventures ist zum Beispiel ein Investor, der sich sehr dafür einsetzt, dass zumindest 50% im Investment-Team Frauen sind. Das heißt natürlich noch nicht auf Partner-Level, das wird ein bisschen dauern. Insgesamt sind die Gründerinnenzahlen ja schon gestiegen. Ich glaube, nichts kann da sozusagen schaden, was in die richtige Richtung zeigt. Also ich bin ganz optimistisch.
Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Und dann die weiteren Details zu all diesen Zahlen, die du gerade beschrieben hast, wird es am Montag exklusiv im Handelsblatt geben.
Genau, wir freuen uns drauf.
Auf bald.
Bis dann.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Viktor Mülleneisen und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.